Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der letzten Woche waren wir im vorweihnachtlichen Berlin unterwegs. Heute geht es ganz in den Süden Deutschlands. Rund 50 Kilometer südlich von München, am Fuße der Bayerischen Alpen, liegt der wunderschöne und kristallklare Tegernsee. Er ist knapp 7 Kilometer lang und etwas mehr als 2 Kilometer breit. Würde man einmal drum herum laufen, dann wäre man 21 Kilometer unterwegs, quasi ein Halbmarathon. 5 bekannte Orte liegen direkt am See. Gmund, Rottach-Egern, Bad Wiessee, Tegernsee und ganz am südlichen Ende Kreuth. Und natürlich ist seit Jahrhunderten die Region beliebt bei Touristen aus der ganzen Welt, denn hier findet man wie kaum irgendwo anders Berge, kristallklares Wasser, köstliches Essen und hier und da auch ein paar Promis auf engstem Raum. Christian Rausch, der Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, ist sich auch vollkommen sicher, dass sich rund ums Jahr es sich lohnt, den Tegernsee zu besuchen.
Grundsätzlich ist der Tegernsee eine Ganzjahresregion und der Tegernsee leuchtet in jeder Jahreszeit anders. Die Wolken verteilen sich anders, die Wälder schauen anders aus und so weiter. Für mich persönlich die Lieblingszeit ist tatsächlich der Herbst, wenn es einfach bunter wird im Tal und morgens noch so leicht neblig über den Feldern zugeht und ja abends natürlich etwas frischer ist. Und da empfiehlt sich, dass man gerne wandern geht, dass man dann noch viel lieber dann einkehrt, kurz bevor man dann aus der Seesauna vielleicht wieder herauskommt und selbst dann am Dampfen ist. Und dann eigentlich dieses ganze Programm, was wir hier so im Tegernseer Tal zu bieten haben, dann auch sehr aktiv nutzt. Und ja, ich denke, wir haben für jeden etwas zu bieten, vom Urlaub auf dem Bauernhof bis hin zum Fünf-Sterne-Hotel ist, glaube ich, auch da für jeden etwas dabei.
Ganz besonders schön ist es aber auch um die Weihnachtszeit am Tegernsee, wie uns der Veranstaltungsmanager Peter Rieh verraten hat.
Die adventliche Zeit startet bei uns zum ersten Adventswochenende. Es sind ganz viele Adventsmärkte rund um den See. Es ist auch wunderschön anzuschauen, dass die ganzen Orte, die ganzen Straßen beleuchtet sind, illuminiert sind, wir viele Bäume aufgestellt haben und zu Normalzeiten man auch mit den Schiffen von Markt zu Markt fahren kann. Leider nicht in diesem Jahr. Wir haben viele traditionelle Handwerker auch hier, die hier mit ausstellen, herstellen und man kann wirklich ganz gemütlich bummeln. Ganz wunderschön ist es auch, wenn die Abenddämmerung mit hereinbricht und die Berge am besten noch leicht verschneit und verzuckert sind, dann ist es einfach ein wunderschönes Ambiente. Wir haben dann auch sehr viele Berghütten, die in dieser Zeit geöffnet haben. Und da kann man natürlich wunderschöne Wanderungen unternehmen. Man kann in die Hütten, man kann die heimischen Spezialitäten genießen, das heimische Bier und danach am besten noch in die Seesauna und in den kalten Tegernsee springen. Das bietet alles der Tegernsee.
Und wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, dann wird es nicht grau oder trist am Tegernsee. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird bunt und faszinierend, denn dann kommen die Heißluftballone an den Tegernsee.
Wir haben jährlich Ende Januar, Anfang Februar eine ganze Woche lang ca. 20 Ballonteams am Tegernsee da. Wir haben auch selbst einen Tegernsee-Ballon und es ist ein wunderschönes Schauspiel, wenn die Ballone dann hier am See abheben und über den Tegernsee schweben. Man kann dann aus luftiger Höhe natürlich über den See in die Berge hineinschauen. Das Ganze ist auch als Passagier möglich. Man kann Ballonfahrten buchen bei uns und das Ganze in dem ganzen Pulk der Mitballoner auch anschauen.
Wenn die Ballone über den Tegernsee schweben, heißt das übrigens Montgolfiade. Dieses Jahr musste sie leider Corona-bedingt ausfallen, aber alle Veranstalter sind optimistisch, dass sie vom 30. Januar bis 6. Februar 2022 wieder stattfinden kann. Googeln Sie mal Montgolfiade. Da kommen unfassbar schöne Bilder von den Heißluftballonen über den Tegernsee. In wenigen Minuten stellen wir Ihnen Familie Bogner vor, die ganz bewusst als Selbstversorger am Tegernsee leben. Warum? Das erfahren Sie gleich hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir besuchen heute mal wieder den Tegernsee. Der Tegernsee liegt auf 700 Meter Höhe, aber dahinter erstrecken sich gleich die Bayerischen Alpen, sodass das Tegernseer Tal nicht nur optimal für Sommerurlauber geeignet ist, auch der Winterurlaub wird immer abwechslungsreicher hier. Und eins gibt es zu jeder Jahreszeit: fantastische Natur. Im Bad Wieseer Ortsteil Holz steht einer der ältesten Bauernhöfe am Tegernsee. Das Ehepaar Maria und Markus Bogner hat sich 2004 entschlossen, mit ihren drei Kindern als Selbstversorger und bewusst im Einklang mit der Natur zu leben. 2009 wurde der Hofladen eröffnet, in dem es selbstgebackenes Brot sowie Wurst, Eier, Marmelade und andere Produkte aus nachhaltiger Herstellung gibt. In einem kleinen Café neben den Laden mit wunderbarem Blick auf den Tegernsee und den malerischen Bauerngarten können hausgemachte Brotzeiten oder Kaffee und Kuchen genossen werden. Der Biobauer findet auch als Autor und Redner vielfach Beachtung. 2016 erschien sein Buch über ökologische Landwirtschaft und nachhaltiges Leben. Wir wollten von Markus Bogner wissen, was die größten Herausforderungen für Selbstversorger sind.
Also die größte Herausforderung ist eigentlich fast der Begriff Selbstversorger, weil der so wahnsinnig dogmatisiert wird von den Außenstehenden. Also wenn man mich irgendwo im Supermarkt trifft, dann höre ich relativ häufig: Was machst du hier? Ich glaube, du bist Selbstversorger. Und also Dogmatik ist eigentlich so ziemlich das Letzte, was uns hier antreibt, sondern wir haben eigentlich nur vor, so eine Art der Landwirtschaft hier zu betreiben, wie sie vielleicht, sagen wir mal, in den 1950er und 60er Jahren bei uns üblich war, wo die Landwirtschaft wahnsinnig vielfältig aufgestellt war und es nur eine ganz zwangsläufige logische Konsequenz war, dass sich die Bauern mit einem Großteil ihrer Lebensmittel selbst versorgt haben. Und bei uns liegt tatsächlich wirklich der Schwerpunkt, in Anführungszeichen, jetzt nur auf den Lebensmitteln. Es gibt genügend Lebensbereiche, in denen es fehlt zum Selbstversorger um Lichtjahre. Also ob das jetzt Mobilität, Textilien, Energieversorgung. Also unser Schwerpunkt liegt tatsächlich auf der Produktion möglichst hochwertiger Lebensmittel für uns und ein kleines bisschen mehr davon zu produzieren, um das zu verkaufen, um davon leben zu können.
Und auf dem Bauernhof von Maria und Markus Bogner wird Vielfalt wirklich groß geschrieben. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt.
Wir haben uns diesem Dogma der Landwirtschaft ein bisschen widersetzt, dass man sich auf irgendwas spezialisieren soll, was angeblich aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist. Wir haben uns auf Vielfalt spezialisiert. Die ist für uns aus vielfältigen Gründen wahnsinnig wichtig. Deswegen sind wir sowohl im pflanzlichen als auch im tierischen Bereich unheimlich breit aufgestellt. Also wir haben bei den Tieren Schweine, Hühner, Gänse, Enten, Rinder über den Sommer da. Wir haben im pflanzlichen Bereich an die 170 verschiedene Kulturen im Anbau. Ist einfach ein Ort der Vielfalt und schaut Gott sei Dank zu jeder Jahreszeit komplett anders aus.
Wir haben es eben schon erwähnt, Markus Bogner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Selbstdenken, Selbstmachen«. Selbst versorgen. Und wir wollten von ihm wissen, warum.
Da taucht wieder dieser Selbstversorger im Titel auf. Das heißt, selbst denken, selbst machen, selbst versorgen. Und ganz kurz ist es eigentlich eine Einladung zum Hirneinschalten, um eben diese Veränderungen, die es aus meiner Sicht in der Landwirtschaft, aber auch gesellschaftlich braucht, um die Leute dazu zu animieren, diese Veränderungen eben selbst anzustoßen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst umzusetzen. Und dann ist es letztendlich wieder eine Einladung zum guten Leben.
Wer den Bauernhof von Familie Bogner mal besuchen möchte in Bad Wietzee am Tegernsee, der findet alle Informationen unter www.brotzeit-leben.de. Alle Produkte des Hofes gibt es übrigens ausschließlich dort. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. In der kommenden halben Stunde gehen wir mit Ihnen ausgiebig saunieren. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir sind mittendrin im Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir sind heute von Potsdam gut 600 Kilometer immer in Richtung Süden gefahren und am Tegernsee gelandet. Ein Highlight für alle Besucher ist die Monte Mare Seesauna. Dort kann man im und am See saunieren, entspannen und die Seele baumeln lassen. Wir wollten von der Betriebsleiterin Daniela Hidalgo wissen, was das Besondere an der Monte Mare Sauna ist.
unsere Seesauna. Sie wurde 2008 eröffnet und das Besondere ist der direkte Seezugang. Also wir haben eine Saunaanlage und mit noch ein Highlight ist unser Saunaschiff, das fest verankert ist auf dem Tegernsee, wo die Gäste auf dem See saunieren können. Und nach dem Aufguss, nach dem Saunagang kann man sich einfach im See abkühlen und zwar das ganze Jahr über. Und das fasziniert die Gäste natürlich auch, gerade im Winter dann in den 0 Grad kalten See zu springen.
Zu Hause in der Montemare-Seesauna ist übrigens auch Irmingard. Wer das ist, hat uns natürlich Daniela Hidalgo verraten.
Irmingard ist unser Saunaschiff. Das ist natürlich auch eins unserer Highlights. Wir haben eine 90-Grad-Sauna auf dem Schiff. Und es ist ein ehemaliges Schulungsschiff, das vom Chiemsee zu uns an den Tegernsee transportiert wurde.
Und man kann oder muss nicht nur saunieren im Bauch der Irmingard. Das Schiff hat noch deutlich mehr zu bieten.
Das Schöne an dem Schiff ist, dass es nicht nur eine Sauna hat, sondern auch im Bug eine Captain's Lounge, wo wir für 2 Personen exklusive Arrangements anbieten, wie den Guten Morgen Deluxe Frühstück oder sogar einen Romantik-Dinner auf dem Schiff. Das ist ein 4-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen, exklusiv dann für besondere Anlässe für 2 Gäste.
Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, beim nächsten Tegernsee-Besuch in den winterlichen See zu springen, dann finden Sie alle Infos und Öffnungszeiten unter monte-mare.de/Tegernsee. Gleich stellen wir Ihnen eine interessante Outdoor-Schule vor. Was dort gelehrt wird, erfahren Sie in wenigen Minuten hier im Reisefieber von Radio Potsdam. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und wir sind heute zu Gast am Tegernsee, ganz im Süden von Deutschland. Eben haben wir über entspanntes Saunieren am See gesprochen. Jetzt geht's in den Wald, in die Outdoor-Schule in Kreuth. Wer kann da was lernen? Ich verrat's Ihnen. Jung und alt und es geht vor allem ums Skifahren. Sepp Bacher hat uns erzählt, was er und seine Leute uns Menschen aus der Stadt beibringen können.
Wir sind Spezialisten für den Skisport. Wir mit der Skischule Tegernsee bieten den alpinen Skikurs an für Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Dann haben wir bei uns in der Skischule auch noch die Skischule Powderworld. Das ist eine Langlaufschule. Die decken den kompletten nordischen Bereich ab. Und neu haben wir mit dabei die Schneesportlerei. Das ist so eine Verbindung zum professionelleren Skifahren, wo diese Kinder, die praktisch Ambitionen haben oder sehr regelmäßiges Training gerne möchten, das in Anspruch nehmen können.
Und wenn Sie sich schon öfter mal gefragt haben, wann Kinder eigentlich das richtige Alter erreicht haben, um Skifahren zu lernen, dann hat auch hier Sepp Bacher einen Tipp.
Wir beginnen mit den Kursen ab circa 3 Jahren. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wie motorisch der Stand von den Kindern ist. Ab diesem Alter kann man sich sehr gut auf den Brettern bewegen und das Gleiten und das im Schnee einfach zu erleben.
Rund um den Tegernsee gibt es im Winter ein fantastisches Langlaufgebiet, welches man auch recht schneesicher und sogar abends benutzen kann.
Im Tegernseetal haben wir ein super gutes Netz an Langlaufloipen. Wir bieten direkt vom Ringsee bis nach zur Landesgrenze haben wir ein durchgehendes Loipennetz von ca. 40 Kilometern. Wir haben auch an der Monialm einen sehr schneesicheren Ort, wo man eigentlich den ganzen Winter komplett über Langlauf betreiben kann. Und im Ort haben wir auch die Möglichkeit mit Nachtloipen, wo man über Rundkurse, die am Abend, wenn es früh dunkel wird, beleuchtet sind, auch noch wunderbar nach der Arbeit den Sport einfach betreiben kann und sich auspowern kann.
Wer also demnächst auch lieber etwas sicherer auf den Brettern stehen oder seinen Kindern das Skilaufen beibringen lassen will, der findet alle Informationen unter outdoorschule-tegernsee.de. In der kommenden Stunde verraten wir Ihnen unter anderem, was die Oscars mit dem Tegernsee zu tun haben und wo Sie die besten Torten und Pralinen der Region finden. Es lohnt sich, dran zu bleiben, hier beim Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam wie immer am Samstagvormittag. Was haben Ludwig Erhard, Uli Hoeneß, Philipp Lahm und Hubert Burda gemeinsam? Sie alle wohnen oder wohnten am schönen Tegernsee, gut 50 Kilometer südlich von München. Wir sind heute dort zu Gast und möchten Ihnen jetzt gern die Büttenpapierfabrik in Gmund vorstellen. Der Gmundener Familienbetrieb mit rund 130 Mitarbeitern besteht seit 1829. Die Büttenpapierfabrik wird heute von Florian Kohler geleitet. Aus der Verbindung von traditionellen handwerklichen Produktionsmethoden, moderner Technik und kreativem Design entstehen edle Papiere und Kartons. Die innovative Büttenpapierfabrik genießt einen weltweiten Ruf und lieferte sogar schon das Papier für die berühmten goldenen Umschläge für die Oscarverleihung. Dieser Auftrag war zweifelsohne ein ganz spezieller, aber es werden natürlich auch noch ganz andere, fantastische Dinge in der Gmundner Papierfabrik hergestellt, die am Ende aber doch immer auch wieder etwas mit Gold zu tun haben, wie uns Florian Kohler berichtete.
Die Art Papiere, die wir hier herstellen, sind sehr vielfältig. Das kann zum einen eine Verpackung sein, wie neuerdings von der bekannten Uhrenmarke Swatch, wo es gemeinsam gelungen ist, eine sehr bekannte Plastikverpackung abzulösen mit ästhetisch schönen und auch sehr umweltfreundlichen Papier jetzt zu entwickeln. Das sind sehr schöne Bücher. Ich denke immer ganz gern konkret an etwas. Es gibt momentan ein Teebuch, was auf ganz besondere Art und Weise die Teelandschaften in Taiwan und China rüberbringt und wo man Fotos sieht, die auf einem iPad so gar nicht rüberkämen. Und das geht dann rüber zur Schokolade, wo tatsächlich ein Goldpapier, wofür wir ja mal bekannt waren, verwendet wird. Und ein Goldpapier verwendet wird, wo unsere Goldpartikel eben kein Schwermetall sind oder überhaupt kein Metall, sondern das ist das sogenannte Steinklimmer. Das heißt, das ist komplett unbedenklich und gibt dann trotzdem einen sehr schönen, edlen Glanz, damit der geneigte Kunde mit großer Freude die Praline aus Gmunder Papierverpackung dann auch verzehren kann.
Gerade bei Papierproduzenten wird in der Zwischenzeit immer mehr darauf geachtet, wie ökologisch die Produktion ausgerichtet ist.
Also tatsächlich dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir eine sehr gute Nachfrage haben. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass wir immer schon, und jetzt ist es natürlich stark nachgefragt, sehr ökologische Produkte hergestellt haben. Zwei Kennzahlen, schon seit über 50 Jahren leiten wir keinen Tropfen Wasser in den Fluss. Da waren wir wirklich die Pioniere. Seit knapp 20 Jahren haben wir eine sehr aufwendige Umweltcharta. Auch das ist einmalig. Und vielleicht muss man auch ein bisschen Glück haben. Wir haben vor 3-4 Jahren ein Sortiment entwickelt, das heißt Gmund BioCycle, wo wir auf Einjahrespflanzenbasis neuartige Papiere erfunden haben. Und was wirklich besonders ist, es ist uns dann sogar jetzt gelungen, das weltweit einzige 100%ige Hanfpapier zu produzieren. Und das ist ja nicht der Suchthanf, sondern das ist der Nutzhanf, den wir verwenden. Und die daraus hergestellten Papiere haben dann auch haptisch und auch ästhetisch einen ganz besonderen Wert. Und damit schließt sich dann der Kreis eben von der Ökologie und auch der Ästhetik.
Hier ist die Büttenpapierfabrik ein echter Vorreiter, denn hier hat man darüber schon vor 50 Jahren nachgedacht. Sie können die älteste Papiermaschine Europas von 1883 übrigens auch höchstpersönlich bestaunen, die seither im Betrieb ist und dabei zusehen, wie Papier produziert wird. Während der 1,5-stündigen Besichtigungstour lernen Besucher die Vielfalt der Papierkultur kennen und erfahren unter anderem, warum das Papier auch Büttenpapier genannt wird. Edle Papiere und Geschenke rund um das Thema Papier gibt es im Anschluss an den Rundgang in der Gmundner Papierwelt zu kaufen. Alle Informationen finden Sie auch unter www.gmund.com. Gleich stellen wir Ihnen das Tegernseer Projekt Telito vor. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in wenigen Minuten hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir sind heute im südlichen Bayern unterwegs und erkunden mit Ihnen die Gegend rund um den Tegernsee. Es gibt ja inzwischen die unterschiedlichsten Arten von Spaziergängen. Genussspaziergänge mit Verkostungen, Waldbaden oder Trailrunning, wer es etwas schneller mag. Am Tegernsee gibt es jetzt auch Literaturspaziergänge. Welche Idee hinter dem Projekt Telito steckt, verrät uns jetzt Ines Wagner.
Die Idee ist, diese über 1000 Jahre alten literarischen Schätze der Literatur, die hier am Tegernsee entstanden sind, durch interessierte Spaziergänger erfahrbar zu machen. Man muss sich das mal vorstellen, die mittelalterliche Bibliothek hier im Kloster hatte 20.000 Druckereierzeugnisse und Handschriften und konnte damit den vatikanischen Bibliotheken in Rom das Wasser reichen. Und die Tradition, dass hier an diesem schönen Sehnsuchtsort Literatur entstand, hat sich fortgesetzt auch mit den Wittelsbachern, die das säkularisierte Kloster übernommen haben und in deren Gefolge zahlreiche Literaten ins Tal gekommen sind. Und diese literarischen Schätze, die sich angehäuft haben seit über 1000 Jahren, die haben wir jetzt mit 12 literarischen Spaziergängen einem breiten Publikum vorgestellt im Herbst mit der Eröffnung dieser 12 Spaziergänge, die im Rahmen des Projektes Telito, das ist die Kurzform für literarische Tegernseer Literaturen, haben wir eröffnet.
Wichtig war den Organisatorinnen und Organisatoren der Literaturtouren, dass nicht nur die prominenten männlichen Autoren in den Touren vorkommen, sondern auch die vielen eher unbekannten Schriftstellerinnen.
Also ein ganz wichtiger Aspekt dieses neuen Projektes ist es, dass nicht nur die bekannten Literaten und bekannten literarischen Schätze vorgestellt werden, sondern eben auch gerade das Unbekannte. Und zu den bekannten Literaten rund um den Tegernsee gehören beispielsweise Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer, zwei sehr wichtige Schriftsteller im bayerischen Raum, die auch in Rottach-Egern im Kurpark mit zwei großen, lebensgroßen Skulpturen verewigt sind. Und viel zu wenig bekannt sind hingegen die schreibenden Frauen am Tegernsee, von denen man keine Skulptur findet und über die viel zu wenig bekannt ist. Das sind beispielsweise Hedwig Kurzmaler und ihre Töchter, die hier am Tegernsee lebten und bis zu 36 Romane im Jahr schrieben und völlig zu Unrecht verunglimpft sind als Schundautorinnen. Man muss einfach aus heutiger Sicht sehen, diese Frauen haben ihren Lebensunterhalt selbst verdient in der Zeit, wo es nicht üblich war, und haben insgesamt 200 Werke hat Hedwig Kurzmaler geschrieben. Und auch Grete Weil hat hier am Tegernsee gelebt, eine der wichtigsten deutschsprachigen jüdischen Schriftstellerinnen. Und auch von ihr finden wir noch keine Skulptur hier. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Wir finden hier Skulpturen beispielsweise von Thomas Mann, der viel am Tegernsee geschrieben hat, und auch von anderen Schriftstellern und Literaten. Und all das lässt sich auf diesen Touren natürlich entdecken.
Und wie funktionieren die 12 Tegernseer Literaturspaziergänge eigentlich ganz praktisch? Auch das hat uns Ines Wagner verraten.
Ganz praktisch nehme ich mein Mobiltelefon und gehe an eine der 12 Tafeln, die jeweils den Einstieg der jeweiligen Literatur darstellen, und scanne dort den QR-Code, und dann führt mich ein digitaler Wegbegleiter entlang dieses Spazierganges und an unterschiedlichen Stationen, die in dieser App dann über Wegpunkte markiert sind, erfahre ich zum einen als Hörtext oder aber auch als gelesener Text die Geschichte dieses jeweiligen Spazierganges.
Klingt nach einem wirklich spannenden Projekt. Wenn Sie jetzt mehr wissen wollen über die literarischen Spaziergänge, finden Sie alle Informationen unter tegernsee.com/telito. Und wo es die besten Pralinen am Tegernsee gibt, das verraten wir Ihnen in der kommenden halben Stunde vom Reisefieber. Und ebenso, wieso es hier ein Museum gibt für einen norwegischen Maler. Wir sind mittendrin im Reisefieber von Radio Potsdam. Wir sind heute von Potsdam gut 600 Kilometer immer in Richtung Süden gefahren an den schönen Tegernsee. Wir haben Ihnen schon erklärt, wo man am besten Skifahren lernen kann, wie man sich am besten selbst versorgt, und sind mit Ihnen auf literarische Wanderschaft gegangen. Wenn man dann so unterwegs ist, dann steht einem auch schnell mal der Sinn nach etwas Leckerem, Süßen. Und auch das finden Sie selbstverständlich am Tegernsee. Konkret in Rottach-Egern, direkt in der Seestraße, in der Konfiserie Hagen. Wie der Inhaber Max Hagen zu diesem Geschäft gekommen ist, das erzählt er uns am besten jetzt selbst.
Also das Haus hat folgende Geschichte, das ist immer schon, es war nie eine Bootshütte, sondern es war immer schon im Verkauf. Also es war vor 100 Jahren Obstladen drin, dann war ein reiner so ein Kiosk, und dann ab 1900, sag ich mal, Mitte 60 war es bis 2003 ein Elektrogeschäft. Und ich kannte den gut und habe gesagt, als Scherz, als Lehrling, noch als Konditorlehrling: Wenn ihr da aufhört, gib mir Bescheid, mach ich einen Kaffee rein. Und 18 Jahre später hat angerufen, sie würden aufhören, ob ich das Kaffee noch reinmachen möchte. Und so haben wir dann den Laden aus Glücksgriff bekommen.
Heutzutage kann man in der Konditorei und Konfiserie köstliche Torten und Pralinen genießen. Und einige Highlights hat uns Max Hagen natürlich auch verraten, die Sie unbedingt mal probieren sollten.
Die Klassiker sind Eierlikör, Amaretto-Trüffel, Champagner kennt jeder. Dann haben wir eine bayerische Praline mit Nougat und mit Bierbrand. Dann ein Motiv mit Malerwinkel, wo dieser Blick, der berühmte, drauf ist, auch mit Nougat gefüllt. Dann machen wir ganz tolle Mandeln-Nougat-Pralinen, also die ganze Bandbreite, also jede Spirituose, was man sich vorstellen kann.
Nehme ich alle, genau in der Reihenfolge. Und wenn Ihnen jetzt noch nicht das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dann setzen wir noch einen drauf. Und Max Hagen beschreibt uns, was seine Rottacher Torte so besonders macht.
Die Rottacher Torte ist eine Biskuit-Torte, Biskuit-Creme-Torte mit ganz wenig Buttercreme. Also nicht, der Weg ist ja mehr zum Leichten, nicht, keiner will mehr diese Prinzregenten und diese schweren Sachen. Mit viel Orangensaft, viel Himbeersaft und Himbeermarmelade und es sind ganz feine Schichten durchzogen und dann mit einer selbstgekochten Schokoladen-Kanasch überzogen. Und für eine Creme-Torte ganz locker leicht und deswegen kommt es so gut an.
Ich nehme die Torte auch noch. Und wenn Sie mal am Tegernsee Urlaub machen, dann schauen Sie doch vorbei bei Max Hagen in seiner Konditorei in Rottach-Egern in der Seestraße. Es gibt auch ein kleines, nettes Café mit perfektem Seeblick. Unser letzter Ausflugsort für heute wird gleich ein sehr besonderes Museum sein, im Ort Tegernsee. Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam und wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen heute ein wirklich schönes und abwechslungsreiches Programm um den Tegernsee bieten können. Wir sind zu Gast, 50 Kilometer südlich von München und sind jetzt im Ort Tegernsee angekommen, denn dort gibt es seit 1966 das Olaf Gulbrandsson Museum. Michael Beck klärt uns erst einmal auf, wer Olaf Gulbrandsson war.
Olaf Gulbrandsson war ein norwegischer, genialer Zeichner und Maler, der vor allen Dingen berühmt geworden ist durch seine Zeichnung im Simplicissimus. Das ist eine Wochenzeitschrift gewesen, die so um die Jahrhundertwende und dann später in der Weimarer Republik und auch danach die Gesellschaft, den Adel und die Politiker und auch das Kaiserreich, den Kaiser und seine Familie aufs Korn genommen hat.
Wir wollten von Michael Beck natürlich auch wissen, welche Verbindung es von Olaf Gulbrandsson zum Tegernsee gibt.
Welche Verbindung hat er zum Tegernsee? Nun, Simplicissimus wurde in München herausgegeben und Olaf Gulbrandsson hat sich in die Tegernseer Landschaft verliebt. Er nannte es sein Norwegen in Bayern und konnte eben hoch über dem See einen wunderbaren Hof erwerben, in dem er bis 1958 lebte.
Das Museum gibt es seit 1966 und wurde von einem echten Star-Architekten entworfen.
Das Museum ist ein außergewöhnlicher Bau in Tegernsee, nämlich ein Flachbau, der 1966 von Theodor Heuss und Ludwig Erhard eingeweiht wurde. Also auch hier sehen wir schon, das hat sich auf höchstem politischen Niveau bewegt. Der Architekt ist der berühmte Sepp Ruf, einer der wichtigen deutschen Nachkriegsarchitekten, der nach der NS-Zeit ein offeneres Deutschland durch seine modernen, vom Bauhaus inspirierten Bauten einläutete und darstellte. Wir können sehr glücklich sein, dass der alte Bau eben von Sepp Ruf verwirklicht wurde, einem Weltarchitekten, und dann vor 15 Jahren die Olaf Gulbrandsson Gesellschaft einen unterirdischen Neubau dazu gebaut hat, in dem jetzt Wechselausstellungen stattfinden können.
Welche Ausstellungen kann man aktuell erleben im Olaf Gulbrandsson Museum? Auch das hat uns Michael Beck selbstverständlich verraten.
Zurzeit gibt es in dem Neubau eine wunderbare Chagall-Ausstellung mit über 60 Originalen zu sehen zum Thema Liebe, aber nicht nur zum Thema Liebe, sondern es wird auch die Zeit zwischen 1933 und 1945 beleuchtet, in der Chagall zweimal verfolgt wurde, einmal wegen seines jüdischen Glaubens und zum anderen als entarteter Künstler. Und in dem Altbau, dem Sepp Rufbau, gibt es eine ständige Ausstellung von ungefähr 30 Ölgemälden von Olaf Gulbrandsson, die einmalig sind, die eine skandinavische Malerei widerspiegeln, die eine Ruhe und Meditation ausstrahlen, die geradezu wunderbar ist.
Und auch für die kleinsten Besucher im Olaf Gulbrandsson Museum gibt es ein sehr schönes Konzept.
Ja, und für die kleinen Besucher, die uns natürlich ganz, ganz wichtig sind, die unsere Zukunft sind, gibt es neben der tollen Kunst auch eine Bilderjagd, ein Büchlein, mit dem die Kleinen auf Suche gehen können, Bilder zu entdecken, in den Bildern, und das ist gerade bei Chagall auch wunderbar, Tiere, Fabeltiere, fliegende Menschen, musizierende Ziegen und so weiter zu entdecken und damit dann auch an die Kunst herangeführt werden und vor allen Dingen Spaß dabei haben sollen.
Also planen Sie doch beim nächsten Urlaub am Tegernsee einen Besuch im Olaf Gulbrandsson Museum mit der ganzen Familie einfach mit ein. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Gegend ein wenig näher bringen und Sie überlegen jetzt vielleicht, Ihren nächsten Urlaub 50 Kilometer südlich von München zu verbringen am schönen Tegernsee. Jede Menge Informationen zu den unzähligen Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie auch unter tegernsee.com. In der kommenden Woche reisen wir mit Ihnen nach Freiburg im Breisgau. Dann gibt es auch wieder eine kleine Reise zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen ein herrliches, schönes und entspanntes Wochenende.